Die Entstehungsgeschichte, diese Verkündigung, die beginnt am vergangenen Montag. Und auch, dass wir jetzt dieses Lied gesungen haben, ist auch, gibt's auch noch, können wir auch noch ein paar Geschichten dazu erzählen, aber ich bleibe jetzt mal bei einer. Ich beginne mit diesem Bibelvers, 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Mit diesem Wort Wort ist nicht nur gemeint in menschlichen Worten. Es ist auch gemeint, dass zum Beispiel das Reich Gottes auch nicht in Bibelworten besteht. Das ist wichtig. Nicht überall, wo die Bibel ist, ist Reich Gottes. Die schriftgelehrten Pharisäer hatten auch Bibelworte, aber da war kein Reich Gottes. Reich Gottes hat ganz viel mit Jesus zu tun. Und wir haben das auch gerade in diesem Lied gesungen, die Liebe des Retters. Und heute geht es ja um dieses Thema, mal gucken, ob das hier klappt. Ja, Kraft durch Liebe ist eine Predigtserie, die beginnt heute, 4 Sonntage am Stück. Und ich lade natürlich jeden ein, das mitzubekommen, mitzukriegen, auch die das von zu Hause anhören. Sei dabei, hör das mit an. Und letzten Montag war ich unterwegs im Auto und da habe ich, mit früher meine ich so 20 Jahre, so, also schon lange her, auch bevor ich Pastor war und so zwischen ja, 15 und 25, so in dem Rahmen, da habe ich ziemlich viel Musik gehört. Heute höre ich gar nicht mehr so viel Musik. Damit habe ich damals viel Musik gehört, habe mir CDs gekauft, christliche und andere. Und da habe ich jetzt kürzlich wieder eine CD gefunden von einem Sänger, den ich damals ganz, ganz cool fand und der auch schöne Lieder geschrieben hat. Und da lief unter anderem am Montag im Auto ein Lied und ich habe gar nicht gewusst, obwohl ich das Lied kannte und die meisten, viele von uns kennen das sicherlich, zum Radio oder so, von früher. Heute hört man es nicht mehr so oft, aber gab eine Zeit, da ist es oft gelaufen. Und plötzlich, also häufig bei englischen Liedern geht es mir so, man hört das, aber man versteht es ja nicht. Aber man hört gar nicht bewusst zu, selbst wenn man ein bisschen Englisch kann. Aber hier war es so, dass ich gedacht habe, ich höre nicht richtig. Was ist denn das für ein Text? Und dieser Text, den möchte ich euch zeigen, den habe ich dabei und wir können jetzt mal das Lied einspielen. Christian, kriegen wir das hin? I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show. You wear the sad eyes. Don't be discouraged. No, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it. The darkness inside you makes you feel so small. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Oh, like a rainbow. Genau, so geht dieses Lied dann weiter. Vielleicht haben es manche, hat es jemand schon mal gehört? So. Ja, doch, viele, einige. Und das hat mich angesprochen, dieser Text. Das ist ja ein Musiker, der das singt. Also der hat es ja geschrieben. Aber als ich da im Auto fuhr und dann plötzlich dieser Text auf Deutsch mir nochmal klar wurde, dann, das war so ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Ich war auf der Autobahn und dann, auch wenn es jetzt kein christlicher Mensch oder so, egal, aber dieser Text hat mich irgendwie zu Gott, irgendwie hat mich das so zu Gott im Auto, ja, auf der Autobahn, so in, wie sagt man so schön, in die Gegenwart Gottes rein katapultiert. Und das Komische war, das Merkwürdige war, mir war es dann, wie wenn Gott plötzlich zu mir spricht, im Auto, nach dem Lied. Lied war dann weg Und plötzlich hat Gott geredet, im Auto, zu mir. Und das war für mich völlig klar, das ist jetzt auch Teil der Predigt, das will ich sagen. Und zwar ist Folgendes, Gott hat, glaube ich jetzt einfach mal, Folgendes gesagt. Und da meint er jetzt nicht nur mich, er meint auch dich, alle, die das jetzt hören, die jetzt diese Verkündigung hören. Egal, eben der Gottesdienst oder irgendwann später Internet oder wo auch immer. Gott spricht, ich kenne deine Farben. Alles schöne, bunte, glitzernde, strahlende, helle, leuchtende. Denke daran, es gibt zwei Worte in deiner Sprache, die fast genauso aussehen, fast genauso klingen und fast genauso ausgesprochen werden. Nur ein Buchstabe, der erste Buchstabe, unterscheidet diese beiden Worte. Farben und Narben. Vergiss niemals, ich liebe beides an dir. Es hat mich voll getroffen. Sitze ich da im Auto und ich merke auch jetzt, es hat mich voll, wie wenn, boah, mich voll angesprochen. Dass Gott sich einmischt in uns, in unsere deutsche Sprache und da gibt es ein Wort und so, ja. Klar, das ist ja irgendwie logisch, aber das, ich, ja, Farben, Narben und so. Und dann dieses Vergiss niemals. Vergiss das nie. Ich liebe beides an dir. Und das war so, also es war letzten Montag, heute haben wir ja Sonntag und so habe ich die Woche, bin ich mit dem, ich sag mal, schwanger gegangen, mir Dinge auch dann aufgeschrieben und so ist diese Predigt entstanden und ich möchte anhand von diesem, wie ich empfinde einfach so, von dieser Botschaft, möchte ich ganz kurz etwas über Narben sagen. Ich habe übrigens auch eine hier. Wenn mich ein bisschen näher, wer mir näher kommt, wird das hier sehen. Ich habe hier eine Narbe da unten. Ich bin nämlich als kleines Kind mit dem Roller gefahren, mit so einem kleinen Tretroller. Und der hatte am Lenker, das sind so Plastikgriffe, aber das war auf der Seite, war das abgegangen und da war dann nur noch das Eisen. Und da bin ich hingefallen und da hat es mir den Lenker, bam, hier rein. Ich weiß nichts mehr, was davor war, auch was danach war, aber das weiß ich noch. Und dann habe ich seither eine Narbe, da war ich wirklich so ein ganz kleiner. Und die Narbe, die habe ich, bis ich sterbe, die geht nicht mehr weg. Vielleicht hast du auch Narben. Ich möchte etwas kurz über Narben sagen. Narben entstehen durch Verletzungen und Verwundungen. Narben entstehen durch Verletzungen und Verwundungen. Aber nicht nur, wenn sie uns von außen oder von anderen zugefügt werden, wie hier vom Roller. Ja, was bildet er sich ein, mir eine Narbe zuzufügen? Ja, der Roller da, damals bei mir als Kind. Sondern Narben können auch entstehen, wenn wir sie uns selber zufügen. Und das kann absichtlich geschehen oder unabsichtlich. Und natürlich ist mit Narbe nicht nur gemeint, so körperlich irgendwas. Das kann natürlich auch was anderes sein. Also das kann körperlich sein, eine Narbe. Das gibt es auch durch eine OP oder so, wo eine Wunde vernäht wird. Aber man sieht noch irgendwie all solche Dinge. Narben, körperliche. Es gibt aber auch psychische Narben. Narben in unserem Denken. Narben in unseren Gefühlen. Da ist eine Narbe. Und es kann sogar geistlich geschehen, in unserem Glaubensleben. Du bist enttäuscht von Gott. Da ist etwas nicht so gekommen, wie du gedacht hast. Und es entsteht geistlich gesehen eine Narbe. Und ich glaube eben, dass jeder, der heute diese Verkündigung hört, Narben hat. Jeder von uns hat Narben. Innere, äußere, sichtbare und unsichtbare. Und natürlich zeigt keiner gerne seine Narben. Wer macht denn das schon? Die verstecken wir lieber. Wie der Mann in der Geschichte aus Lukas 19. Und da möchte ich euch mitnehmen jetzt zu einem Menschen, den wir vom Namen her kennen, kennen auch die Geschichte sicherlich. Aber unter diesem Aspekt, Kraft durch Liebe, das ist die Botschaft heute, das ist das Thema der Predigt. Kraft durch Liebe begegnen wir zwei Menschen, einem Mann und einer Frau. Zunächst der Mann, der hatte Narben. Und die Frau, der war dann noch begegnet, hatte auch Narben. Zunächst dieser Mann, ich habe die Geschichte mitgebracht, ich lese euch vor. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Wenn ich diese Geschichte lese, kommen mir meine Kinderbibeln in den Kopf mit diesen gemalten Szenen. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Kennen wir die Geschichte? Wahrscheinlich schon. Oder viele kennen die Geschichte vom Zachäus. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. So kenne ich das noch, von ganz früher. Ich könnte auch weiter singen, aber ich will da jetzt niemandem das zumuten, aber so kenne ich das. Zachäus. Eine tolle Geschichte, eine spannende Geschichte. Und wir kennen sie und ich kannte sie auch. Und jetzt kommt's. Wusstest du, dass wenn jemand den Beruf des Zöllners ausüben wollte, er sofort aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen wurde? Wusstest du, dass Zöllner nur mit zwei Gruppen von Menschen noch Gemeinschaft pflegen durften? Nämlich mit anderen Zöllnern und mit Prostituierten? Hast du das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Deswegen bin ich so ein Verehrer der Bibel, sage ich mal, weil da immer so Neues drinsteckt. Das liest man 100 Mal und dann kommt wieder was Neues. Das finde ich so faszinierend. Der Zachäus, der war ein Mensch mit Narben, mit dem wollte keiner was zu tun haben. Das wusste er auch. Das war ihm völlig klar. Wenn du diesen Beruf wählst, ändert sich dein komplettes Umfeld. Die schließen dich aus, die stoßen dich aus und die Leute, mit denen du dann noch zusammen bist, sind andere Zöllner, Ausgestoßene und Prostituierte. Im Urtext steht hier Huren. Deswegen sagt man Jesus die Huren und die Zöllner. Das war eine Ebene. Und schaut, das ist die Botschaft heute: Kraft durch Liebe. Die Liebe. Jesus ist Liebe in Person. Die Liebe sucht den Unreinen. Zöllner galten als unrein. Durch das, was sie gemacht haben. Die Liebe spricht zu dem Unreinen. Mit so jemand hat man nicht gerne gesprochen. Und der Grund, warum auf den Maulbeerfeigenbaum geklettert war nicht nur, weil er klein war, sondern weil die Leute ihn gar nicht durchgelassen hätten. Hat sich versteckt. Hoffentlich sieht mich keiner, aber vielleicht sehe ich diesen Jesus, ich habe da gehört, würde mich mal interessieren, wie der ist. Und er hat eigentlich Jesus gesucht. In Wahrheit hat Jesus ihn gesucht. Niemand kann zu Gott kommen, es sei denn, der Vater zieht. Das wünschen wir uns so sehr in unserer Zeit heute, dass wir suchende Menschen finden, denen wir von Jesus erzählen können. Die suchenden Menschen, die meinen, alles zu haben, die kommen auch nicht. Aber die Menschen, die auf der Suche sind, und es gibt auch in unserem Land viele, viele, ich bin sicher, in Deutschland gibt es Millionen von Menschen, die suchen den Sinn des Lebens. Die suchen, was geschieht nach dem Tod? Die suchen, warum lebe ich überhaupt? Die suchen. Und die Liebe, Jesus selber, sucht den Unreinen. Jesus war ja nicht irgendjemand, es war ein Rabbi. Und wir wissen, das wussten die damals nicht, wir wissen das, er war auch Gottes Sohn, er war ja sündlos. Die Liebe des Retters sucht den Unreinen, die spricht zu dem Unreinen. Und der absolute Oberhammer ist, die Liebe besucht den auch noch, die geht zu dem nach Hause. Das war völlig Hillary, crazy, oder? Crazy, verrückt, das macht man nicht. Jesus hat viele verrückte Dinge gemacht. Der hat Leute besucht, die hätte man nie besuchen dürfen. Zum Beispiel den hier, den Zachäus. Oder Maria und Martha, die zwei Frauen besuchen. Das geht überhaupt nicht. Nicht für einen Juden und zehnmal nicht für einen Rabbi macht Jesus. Er hat Dinge gemacht, die Menschen nicht verstanden haben. Und jetzt schaut, was passiert, wenn die Liebe, also Jesus, auf Unreinheit trifft. Wenn die Liebe zum Unreinen, zum Ausgestoßenen, zum Vernarbten, zum Betrüger, zum Sünder redet. Was passiert, wenn Jesus die Liebe den Unreinen besucht, wenn man länger mit Jesus Kontakt hat? Was geschieht dann? Das ist, wow, müsste man eigentlich sagen, ja, echt faszinierend. Schaut, was passiert. Der Unreine, also der Zachäus, der Vernarbte, der Ausgestoßene, der freut sich plötzlich. Der hatte eigentlich keinen Grund zur Freude. Das Einzige, was den Zachäus gefreut hat, der lebte quasi nur für eins, Mammon, für Geld lebte der. Der hat gesagt, ich werde Zöllner, dann werde ich reich. Ich verliere alle Leute. Ich verliere die Freunde, ich verliere die Gemeinschaft. Ich bin nur noch mit meinesgleichen zusammen. Aber eins kriege ich, Geld, Geld, Geld. Money, money, money. Und er hat für Geld alles hergegeben. Ich weiß nicht, ob das heute manchmal auch noch passiert. Nicht vielleicht in den armen Ländern. Ich weiß nicht, wie es dort ist. Vielleicht in den reichen Nationen. Was tun wir für Geld? Der Unreine fängt sich an zu freuen. Dieser Sünder, der Vernarbte, ändert sich. Ja, was ist denn jetzt los? Der ändert sich, weil Jesus ihn besucht hat. Wenn Jesus dich besucht, änderst du dich. Amen. Dann musst du dich ändern. Entweder er war nicht da oder du warst nicht da. Aber wenn du mit Jesus länger zusammen bist, Gemeinschaft hast, Kommunikation pflegst, dann geschieht was. So war das immer. In der Bibel finden wir ständig solche Geschichten. Heute haben wir eben zwei, wie durch diese Liebe des Retters von Jesus Kraft ausgeht in einen Menschen hinein. Das ist echt faszinierend. Der Unreine gibt sogar, jetzt fängt er an, sein Leben zu ändern. Erst in dem Kontakt mit Jesus ist wahre Veränderung möglich. Ohne Jesus ist das schwierig. Erst in der Verbindung mit Christus ist Veränderung möglich. Und dieser Mann, der hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Ich habe es ja gelesen, der hat gesagt, Herr, die Hälfte meines Besitzes, und er war reich, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Jetzt könnte man sagen, das ist ja schon Wahnsinn, ja. Und dann sagt er, ja, aber stopp, da kommt noch was. Wenn ich von jemandem was unrechtmäßig an mich genommen habe, dann gebe ich es nicht einfach zurück oder doppelt zurück oder dreifach zurück. Dann sagt er doch vierfach. Vierfach. Der Vernarbte, der Ausgestoßene, der Unreine ändert sein Leben komplett und ist noch ein Segen für andere. Nicht nur für sich. Ja, danke Jesus, wir zwei, super. Nee, es geht jetzt noch weiter an andere. Das war, wir wissen das ja nicht, es gibt ja keine Hinweise, aber das war heute, wenn sowas heute passieren würde, du, das kommt in der Zeitung. Unfassbar. Wer macht denn sowas? Ja, der, das war doch der und den kennen wir. Was, der? Ja, wieso konnte das sein, dass er sein Leben geändert hat? Ja, weil Jesus die Liebe ihm begegnet ist, weil er Kraft bekommen hat durch Liebe. Noch eine Geschichte, die wir vielleicht auch kennen, Kraft durch Liebe, was da passiert. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, Jesus. Und er setzte sich und begann zu lehren. Das war übrigens im Tempel. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Eine Frau mit Narben. Sünde in meinem und deinem Leben hinterlässt auch Narben. Sünde hinterlässt Narben. Die Unreine kann sich nicht länger verstecken. Die wird vorgeführt, in die Mitte, alles sollen sie sehen. Schau mal, die Frommen bringen die Sünderin her, stellen sie in die Mitte. So, und jetzt guckt ihr mal, da. Jesus war auch da, aber ja am Lehren. Und dann wird die Unreine von den Frommen angeklagt. Von den Frommen wird die Frau angeklagt. Und was man hier wissen muss, das ist ganz wichtig. Zunächst, diese Frommen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, waren aus traditioneller Sicht im Recht. Es hat gestimmt. Die haben sich auf das Wort berufen. Mose hat gesagt, diese zu steinigen. Was sagst du dazu? Kürzlich kam mir mal der Gedanke, könnt ihr mal so, als wenn ihr mal nichts zu tun habt, so wenn so Sommer ist, so April, mal ein paar Minuten Zeit habt, könnt ihr mal drüber nachdenken, ob es sein könnte, dass es auch wiedergeborene Schriftgelehrte und wiedergeborene Pharisäer gibt. Versteht ihr, was ich meine? Also Christen, also gläubige Kinder Gottes, also die gehören zu Jesus, die kommen in den Himmel. Aber die sind in der Gefahr, pharisäisch und so wie Schriftgelehrte sich zu verhalten oder zu denken oder zu reden. Ja, da steht's, Mose hat geboten. Und es stimmt ja auch, Mose hat geboten. Ja klar, hat er, ja stimmt, wusste Jesus auch. Wer hier schon ab und zu im Gottesdienst war, der weiß das sicher noch, dass zur Zeit damals immer galt, das Frühere ist mehr wert wie das Neue. Gell, das Alte hat mehr wert wie das Neue. Habe ich schon mehrfach erwähnt, ist ganz wichtig, den Zusammenhang zu erkennen. Deswegen auch die alten Menschen hatten viel mehr Wert wie die Jungen. Ich habe das alles auch schon erwähnt, will es nicht wiederholen. Aber auch in Diskussion mit Jesus, ja, wir sind Abrahams Kinder. Und dann sagt doch Jesus mal, ehe Abraham war ich. Und damit hebelt er dieses gut gemeint. Die Pharisäer waren keine bösen Menschen in dem Sinn. Die haben gebetet und alles gemacht, ja. Gefastet und so, immer schön auch angezogen und so, ganz fromm. Und sie hatten von der Tradition her recht. Die Tradition gab ihnen recht. Die Tradition gibt dir vielleicht recht. Die Frage ist aber gar nicht, ob die Tradition dir recht gibt. Die Frage ist doch, ob dir Jesus recht gibt. Und es wäre ganz schwierig, und hier war es so, wenn quasi die traditionelle Sicht und Jesus plötzlich zu zwei Polen, wenn das zu zwei Polen wird. Damals war das so. Sollte das in irgendeiner Weise bei dir oder bei uns oder in unserem Leben mal passieren, auch in meinem eigenen, dann möchte ich zumindest versuchen, mich auf die Seite Jesu zu stellen. Und normalerweise, und das ist eine ganz logische Konsequenz unseres normalen Lebens, meine Eltern sind jetzt so 70, Mitte 70. Sie reden immer von dem, was war. Ist ja logisch. Meine Kinder, die reden von dem, was kommt, ist ja auch logisch. Das heißt, die Macht der Tradition werden in der Regel nie jüngere Leute haben, die haben andere Gefahren. Andere Gefahren. Die Gefahren gibt es auch. Deswegen alt oder jung, das ist völlig unbiblisch, diese Frage. Neu oder alt, ja? Wir müssen da einen Weg finden, vom Neuen Testament her. Schaut, wie es dann weitergeht, ist faszinierend. Mit dieser Frage, so steht es im Text, wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Religiöse Tradition kann uns versuchen, dadurch anderen eine Falle zu stellen. Wenn du die nicht hast, wenn jemand Tradition nicht hat, ja gut, dann weiß er ja nicht, dann ist er ja, weiß er ja einfach nicht. Ist ja auch nicht so gut. Immer beides was, ja? Also hier, sie wollen ihm eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Jesus beugt sich vor, schrieb mit dem Finger auf die Erde und als sie darauf bestanden, jetzt gib uns eine Antwort, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll, der darf, der muss, der darf, der soll, der muss den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde oder schrieb weiter auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Man weiß gar nicht genau, was Jesus geschrieben hat. Ich würde viel geben drum, wenn ich es wüsste. Weiß nicht, vielleicht weiß jemand von euch. Man weiß es nicht. Es gibt keinen Hinweis. Es gibt ein paar Ideen. aber es gibt keinen Hinweis. Eine Idee, die mir sehr gefällt, aber ich weiß nicht, ob es so war. Ich wünsche mir, dass es so war, aber ich weiß es nicht, sage ich gleich dazu. Ich wünsche mir, dass es folgendermaßen war. Die kommen also und sagen das, jetzt gib uns eine Antwort. Und dann sagt er, hey, schreibt da was hin, eure Sünde ist, werfe den Stein. Und dann schreibt er da weiter. Und dann schreibt er die Sünden der Pharisäer in den Sand. Und einer nach dem anderen, das bin ja ich, nichts wie weg, verschwindet, weil er überführt wurde von Jesus. Und am Ende bleibt er alleine mit der Frau übrig. Ich weiß nicht, ob es so war. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, vielleicht war es so, ich weiß es aber nicht. Zumindest heißt es hier eben, er schrieb da was hin. Die sagen, jetzt gib uns eine Antwort. Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, soll bitte was schmeißen, steinigen. Dann schreibt er weiter und dann heißt es eben, von seinen Worten getroffen, von denen, die er gesagt hat oder die er geschrieben hat, auf jeden Fall von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Und jetzt die Ältesten, muss man immer auf den jüdischen Zusammenhang sehen, die am längsten da waren, die am meisten wussten, die längste Tradition, ich bin am längsten hier, die hat es hier vertrieben, die sind weggegangen, die hat es nicht mehr ausgehalten. Das heißt, Kraft der Liebe, schaut mal, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, mit der Vernarbten, gell, mit der Sünde, Ehebruch, ist keine Kleinigkeit. Stand er mit der Frau da und ihre Ankläger, die waren ja dann weg und so, und dann steht Jesus auf, hebt sich dann hoch, also war fertig mit dem Schreiben, wie auch immer, und steht dann auf. Und dann, da könnte ich sage euch, ich könnte Jesus drücken, also umarmen oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das ist Jesus, das Wahnsinn. Ja? Dann, er weiß es, dass sie gegangen sind, ist doch logisch. Er hat es doch gemerkt, er hat es doch gesehen. Das wusste, war doch alles sein Plan. Und dann sagt er, ups, bin ich aber überrascht. Wo sind sie denn geblieben? Ja, das war für die Frau. Und dann, jetzt muss ich mal fragen, hat keiner den Stein geschmissen? Also Jesus macht es ganz bewusst, das ist ein rhetorisches Stilmittel, ganz absichtlich. Man könnte fast sagen, er stellt sich dumm oder ist keiner mehr da? Ja, hat dich keiner verurteilt? Ha? Du, ist gar kein Stein geflogen. Und die Frau, die das überhaupt nicht fassen kann, die ist völlig platt und kann nur sagen, nein, Herr, keiner. Keiner. Sie wusste, dass sie Sünderin war, vernarbt war, unrein war. Es war voll bewusst. Und keiner hat sie verurteilt. Geschwister, in der Gegenwart Jesu werden Sünder nicht verurteilt, sondern in der Gegenwart Jesu werden Sünder verändert. Da kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich selber höre, weil ich merke, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Keiner, Herr. Und jetzt kommt der Schlusssatz. Da kann man noch ein paar Jahre überlegen. Gewaltig. Dann sagt er, ach, du weißt was, wenn da keiner schmeißt, steinigt und so und alle weggehen, ich verurteile dich auch nicht. Und wir wissen, er hätte es gekonnt. Er war ohne Sünde. Er hätte sagen können, so, liebe Frau, die sind weg. Die sind nämlich voller Sünde. Ich habe keine Sünde. Und jetzt gibt es die Steine. Bam, bam, bam. Hat er nicht gemacht. Er sagt zu ihr aber noch was anderes. Er sagt nicht nur, ich verurteile dich nicht. Zu Jesus kann man kommen, wie man ist und so. Mit aller Sünde, das ist richtig. Jetzt kommt noch das andere, dieser wichtige Nachsatz. Ja, ich verurteile dich nicht. Du darfst gehen. Aber ich gebe dir noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg. Und bitte beherzige das. Sündige von jetzt an nicht mehr. Diesen letzten Satz muss man verstehen. Das heißt ja nicht, sei jetzt sündlos. Das kann es ja nicht bedeuten. Ist uns schon klar. So ab heute bist du vollkommen. Du darfst nie wieder einen Fehler machen. Das ist nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, lebe weiter als Frau auf dieser Erde, aber mach diese Dinge, die du da getan hast, nicht mehr. Lass das. Hör auf damit. Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Weißt du, was wir manchmal machen? Wir drehen den Satz um. Wir fangen quasi an, den Leuten zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und wenn du das alles tust und hältst, ja, dann verurteile ich dich auch nicht. Ja, das ist ja keine Kunst. Versteht ihr? Also vielleicht geht es euch nicht so, aber ich merke das manchmal schon. Wenn das Kind das tut, was der Papa sagt, haben wir eine richtig gute Beziehung. Ja, das ist ja einfach. Bei Jesus ist es umgekehrt. Zuerst wird nicht verurteilt, Annahme, und dann kommt die Anweisung. Und jetzt achte drauf. Das finden wir auch in den Offenbarungen, finden wir ganz oft bei Jesus. Ich kenne deine Werke, das ist gut, das ist gut, das sehe ich, aber ich habe gegen, jetzt aber achte auch auf das. Pädagogisch sehr klug, sehr wertvoll, und das ist auch was Jesus immer wieder macht, wir könnten noch ein paar Geschichten, will ich heute nicht, ich möchte zum Ende eher kommen mit dieser Verkündigung, Kraft durch Liebe, darum geht's. Also, die Unreine, diese Ehebrecherin, die vernarbte Frau, begegnet Jesus der Liebe in Person. Und Liebe kann, sind wir noch da? Sonst musst du mir helfen. Liebe kann nicht verurteilen. Liebe verurteilt niemals. So, kriegt man es hin? Zweites noch. Ja, Liebe verurteilt niemals. Niemals. Was verurteilt? Ist es das Gesetz? Haben wir auch kürzlich hier was gehört? Gesetz und Gnade. Wenn man Gesetz hat, findet man immer was nicht stimmt, dann kann man es auch sagen, das ist richtig. Ja. Aber das ist keine Lösung. Ja. Liebe verurteilt niemals. Liebe schafft aber Veränderung. Und dann kann man auch die Wahrheit sagen. Und dann kann man auch Menschen einen Rat geben, dann kann man Menschen sagen, achte auf dies und achte auf jenes. Und deshalb zum Abschluss noch ein Bibelvers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und ich denke, dass wir Christen in der Zeit, in der wir leben, wir brauchen Glauben auch, Vertrauen und Erwartung. Ja? Wir brauchen auch die Hoffnung und auch die Hoffnung auch auf, wenn Jesus wiederkommt und so, einen ganz langen Blick, Ewigkeit und so. Und Liebe natürlich selbstverständlich auch. Aber der Paulus sagt hier, und wir haben heute zwei Beispiele gesehen, das Größte von allem ist die Liebe. Nicht eine Liebe, die sagt, mach doch, was du willst, ist eh egal, Beliebigkeit, jeder wird noch seiner Fasson, nicht das. Schon auch zurechtweisen, auch ermahnen, auch korrigieren. Aber das ist nicht der Anfang. Bei Jesus war das nie der Anfang. Bei den Pharisäern war es der Anfang. Ja. Und Jesus dreht es um. Das ist ein großes Vorbild für uns. Das war mir wichtig, heute das so weiterzugeben, einfach als ein paar Gedanken für uns persönlich. Nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, ist aus diesem hohen Lied der Liebe, also diesem 1. Korinther 13, dieses Kapitel über die Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und es ist auch ganz klar, warum die Liebe die größte ist, weil Liebe Jesus ist. Und weil Jesus der Größte ist. Und alle Menschen, die es mit der Gnadenkirche zu tun haben, wollen, muss ja nicht, aber wenn, hier, Gottesdienst, Jugend, Senioren, Kinder, Ranger, was auch immer, Hauskreise, wo auch immer, Lobpreis, wo auch immer wir uns hier begegnen, ihr werdet es immer wieder mit Jesus zu tun bekommen. Machen wir ganz bewusst. Wir stehen damit auf dem Boden der Schrift. Und wir stehen auf, bitte zusammen. Lobpreisteam kann noch vorkommen, möchte noch ein Gebet sprechen zum Abschluss. Und dann singen wir noch ein Schlusslied. Jesus, wir danken dir für diese Geschichten, für diese wahren Begebenheiten aus dem Neuen Testament. Das ist faszinierend, wie du mit Menschen umgegangen bist. Wir können so viel davon lernen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das auch erfahren. Dass in dieser göttlichen Liebe, die von dir kommt, eine unglaubliche Kraft drin liegt. Eine Kraft für Veränderung. Eine Kraft zur Umkehr, eine Kraft, sein Leben neu zu ordnen, eine Kraft, ganz neue Wege zu gehen. Und du kennst auch meine und unsere Narben, unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Mängel und unsere Macken und Kanten. All das, was wir nicht schaffen, alles, was nicht gut ist in unserem Leben, das kennst du. Bei mir, bei uns hier in diesem Gottesdienstraum jetzt und bei all den Menschen, die das sonst jetzt irgendwo hören, du kennst die Narben. Und du sprichst uns zu, dass du auch die Farben kennst, nicht nur die Narben. Und dass du uns mit beidem von ganzem Herzen liebst. Herr, und das soll uns ganz viel Zuversicht geben und Freude und Mut und Hoffnung in dieser Welt, dich zu bezeugen. Starke Kirchen und Gemeinden zu sein, die leuchten mit einem Licht, was niemand auslöschen kann. Danke, Herr, dass du uns einlädst, dir zu folgen. Du bist das Licht und wir sind auch das Licht und das Salz der Erde. Und ich bete, dass diese Verkündigung heute Kraft durch Liebe viele Menschen erreichen kann und dass Menschenherzen angesprochen werden in der Kraft deines lebendigen Wortes, in der Kraft deines Geistes. Wir danken dir dafür, dass es nicht verloren geht, dass es aufgeht, dieses Wort, und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach, dass du es bestätigst in der Kraft der Zeichen und der Wunder, dass wir spüren, unser Gott ist ein wirklich lebendiger Gott. Hab Dank dafür. Amen.